Und nun bin ich gespannt, über welche Personen in der Weihnachtsgeschichte aus eurer Sicht am seltensten gepredigt wird. Kriegen wir das hier rein? Jawohl. Josef wird am größten, also Josef wurde am häufigsten genannt, heißt das, weil dieser Begriff am größten dargestellt wird. Und dann haben wir, ja, den Wirt, der Wirt, sehr spannend, der kommt ja in der Weihnachtsgeschichte gar nicht vor, wie ihr wahrscheinlich wisst. Das heißt, sie fanden keine Herberge und dann wird zurückgeschlossen, da muss ein Wirt sie ja abgewiesen haben. Was haben wir, heilige drei Könige, ja, auch die werden nicht so häufig genannt, waren ja auch gar keine Könige, war irgendwie so eine Mischung aus Sterngucker, ja, Astronomen und Astrologen. In der Tradition haben sie dann sogar Namen gekriegt, aber das ist ja auch eigentlich nur fromme Tradition. Was haben wir denn noch? Esel, ja, sehr schön, Esel, Ochs und Esel an der an der Krippe. Kennt ihr aus vielen Bibeln? Quatsch, kennt ihr aus vielen Bildern, kennt ihr aber nicht aus der Bibel, weil auch davon ist ja in der Weihnachtsgeschichte nicht die Rede. Stattdessen im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Das ist also ein allegorisch gemeintes Wort. Ja? Da selbst der Ochs und Esel wissen besser Bescheid an dieser Stelle. Und so sind diese Figuren in die Weihnachtsgeschichte reingekommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Heiliger Geist die richtige Antwort ist, die hier ja auch drin vorkommt. Hat vielleicht mancher auch schon die Überschrift gelesen für die Predigt. Hirten und Engel kommen ja häufiger vor, das wissen wir. Die Engel werden dann in Krippenspielen häufig von den Mädchen dargestellt, während die Jungs die Hirten geben müssen. Wenn man es anders macht, kann es böse schief gehen, wie ich mal gemerkt habe. Ich habe dann mal so einen Kerl nach dem Stimmbruch schon da vorne stehen lesen, der gesagt hat, fürchtet euch nicht. Und irgendwie hat man den Eindruck gehabt, das wird ihm nicht so richtig abgenommen. Also es gibt unterschiedliche Gestalten, es ist vielgestaltig, dieses Weihnachtsgeschehen. Aber heute möchte ich tatsächlich über den Heiligen Geist predigen, denn der kommt in Lukas Kapitel 1, Vers 35 vor. Der Engel antwortete ihr, der Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Das möchte ich mal ernst nehmen, dass das ja auch in der, man könnte sagen, Adventsgeschichte steht. Theologisch Versierte wissen natürlich auch, das Thema ist belastet. Und deshalb möchte ich jetzt auch mal sagen, worüber ich an dieser Stelle nicht predigen möchte. Ich werde keine unselige Diskussion vom Zaun brechen, ob man denn an die Jungfrauengeburt glauben kann, soll oder muss. Das Thema ist einfach nicht bedeutend genug, um sich darüber zu streiten. Denn über den Inhalt sind wir uns ja jeweils einig. Jesus Christus, Gottes Sohn. Das wird ja genau damit ausgedrückt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Nee, ich möchte heute einen anderen Zugang eröffnen, denn der Heilige Geist hat ja Maria ganz offensichtlich erfüllt. Woher hätte sie sonst den Mut und die Klarheit genommen, ihr Leben so eindeutig und gleichzeitig so demütig Gott zu unterstellen? Eine junge Frau, die in ihrem Eingehen auf Gott ja zu einem Vorbild geworden ist für alle Generationen danach, für Christinnen, aber auch für Christen bis heute. Wie geht es uns heute mit diesem Thema der Hingabe? Wie geht es dir mit der Frage der Demut, also dem Mut zum Dienen, der Maria ja ausgezeichnet hat? Nur wenn ich heute so unsere Gemeinde betrachte, sehe ich viele Mitarbeitende, die sich mit enormem Einsatz in die Gemeindearbeit einbringen, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten. Das Weihnachtsteam ist ein Beispiel, ein Team über Gruppengrenzen hinweg, das die Weihnachtsaktivitäten so über die Advents- und Weihnachtszeit hin schon sehr langfristig geplant hat und das sehr frustresistent sein musste, weil wir immer viel mehr geplant und ausgedacht haben, als eigentlich dann möglich war. Ich denke an Techniker, die gerade gefragt sind wie nie. Ich lächle mal da oben in die Kamera. Wenn ihr euch mal umdreht, seht ihr die ein bisschen links vom Eingang da unter der Decke. Die haben einige Sponsoren der Gemeinde geschenkt und unsere Techniker jetzt eingebaut. Und ab heute grüße ich mal alle zu Hause durch diese Linse und kann euch dadurch anlächeln. Tolle Sache. Haus- und Hofleute, Kirchencafé, Küchenmitarbeitende, die viel ausgedacht und bewegt haben, was dann am Ende kaum oder gar nicht möglich war. Und sie haben trotzdem ihre Zuversicht nicht verloren. Hauskreisleitende, die Zoom-Treffen anbieten und damit etwas geistliche Gemeinschaft ermöglichen. Das Durchatmen-Team, das spirituelle Momente in Zoom-Konferenzen schafft, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Und auch das Gottesdienst-Team mit allen seinen Teilen, ihr merkt ja, wie viele Leute in jedem Gottesdienst beteiligt sind, immer wieder flexibel reagiert hat. Andere fühlen sich wie gelähmt. Auch das gibt es. Menschen, die im Grunde gar keine große Energie im Moment haben. Sie vermissen die Gemeinschaft. Vielleicht spüren sie auch diese Atmosphäre der Angst und Verunsicherung. Die wird ja durch die Pandemie verstärkt. Auch in mir spüre ich das. Das ist doch kein Leben mehr, sagte mir ein sehr einsamer Mensch in einem Heim, der nun noch weniger Besuch bekommt als ohnehin schon. Und ich konnte ihn so gut verstehen. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und dann gibt es Menschen, bei denen da schon was abgebrochen ist. Sie suchen gar nicht mehr viel Gemeinschaft. Sie haben sich an die Vereinzelung und an die Distanz gewöhnt. Und wie viele das sind, werden wir letztlich erst erfahren, wenn wir wieder in voller Größe, auch Anzahl zusammenkommen können. Es gibt Untersuchungen zur Mündigkeit des Glaubens von langjährigen Christen, gerade auch in unserer westlichen Kultur. Und diese Untersuchungen besagen, dass Jahre und Jahrzehnte des Christseins, des Lebens als Christ, keine Garantie dafür sind, zu reifen und in der Gemeinschaft immer fester verankert zu sein. Oft geht die Entwicklung sogar rückwärts. Dass ehemals überzeugte, brennende, mündige Christen ihre Energie verlieren und immer konservativer und unbeweglicher werden und immer abhängiger von dem, was andere ihnen sagen. Das gibt es auch. Also ist die Frage ja ganz elementar wichtig, wo finden wir Nahrung für das Feuer, das in vielen brennt, das bei manchen aber auch nur noch glimmt, weil ihr Leben, ihr Glaube in die Krise gekommen ist. Und was macht müde und frustrierte Christinnen denn munter? Wenn wir über die Energie unseres Glaubens nachdenken, geht es nicht darum, uns einmal mehr aufzuraffen, sondern es geht immer um den Heiligen Geist, um die Erfüllung mit seiner Kraft und mit Inspiration. Es geht um einen Glauben, der wirklich begeistert und nicht aus irgendwelchen Motiven Menschen antreibt, bis sie halt müde sind. Wie finden wir zu einer neuen Leidenschaft im Glauben? Wie schöpfen wir neue Kraft aus diesem Glauben? Und wie gewinnt dieser Glaube und damit unsere Gemeinde neue Ausstrahlungskraft, dass man das spürt, da wo wir wohnen und auch hier im Stadtteil? Und die Antwort ist ganz eindeutig durch den Heiligen Geist. Ich möchte uns heute Morgen einen Bibeltext lesen, der uns da beim Nachdenken helfen soll. Wir wandern gedanklich mal vom Anfang des Lebens Jesu, eigentlich noch vor der Geburt stehen wir im Advent, mal ganz ans Ende, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Und ich lese den Text aus Johannes 20, ab Vers 19. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. 5 Verse, steckt eine Menge drin. Mein erster Punkt: Angst lähmt. Warum hatten die Jünger Angst vor den Juden, wie es hier im Text heißt? Jesus war ja nun tot, die Jesusbewegung würde sich sicherlich auflösen, da krähte doch kein Hahn mehr nach. Was hatten die noch von ihren Gegnern zu befürchten? Nun, was war die Situation? Vielleicht waren die auch traurig, weil sie von der Auferstehung noch nichts wirklich wussten, es noch nicht wirklich erfahren hatten. Obwohl ja Maria, so wird erzählt, früh morgens zum Grab kam, fand es leer vor, sie war entsetzt, der tote Jesus war weg. Und plötzlich steht Jesus ihr gegenüber und er erkennt sie nicht, ihr kennt vielleicht die Geschichte. Sind Sie der Gärtner hier? Können Sie mir vielleicht sagen, wo dieser Jesus geblieben ist? Und dann, als Jesus sie anspricht, erkennt sie ihn plötzlich doch. Und dann rennt sie zu den Jüngern, aber auch in der damaligen Kultur, was kann man Frauen schon glauben, ja, wenn die sowas sagen? Vor Gericht waren sie als Zeugen gar nicht zugelassen. Das alles am Sonntagmorgen. Und Johannes bringt ja hier die präzise Angabe, dass dieses Treffen mit Jesus, wo er so durch diese geschlossene Tür kam, am Sonntagabend war. Das heißt, dieser Jüngerkreis schwebte irgendwo zwischen Hoffen und Bangen. Sie hatten verkündigt bekommen von den ersten Predigerinnen des Evangeliums, dass er auferstanden sein soll, aber sie hatten irgendwie noch keinen Blickkontakt zu ihm gehabt. Und das ist ja so ein bisschen wie bei uns heute. Wir glauben, dass er lebt, wir haben ihn aber noch nicht gesehen. Die Jünger damals fürchteten sich. Ihre Unsicherheit ist geradezu mit Händen zu greifen und Unsicherheit macht Angst. Und genau das haben wir in diesem Jahr reichlich gespürt. Unsicherheit macht Angst. Und da hinein kommt Jesus. Ich denke, ihnen hätte an der Stelle auch niemand und nichts sonst helfen können. Auch wir leben davon, dass Jesus in unserem Leben erkennbar wird. Manchmal bricht das auf in besonderen Erlebnissen, in besonderen Stunden. Manchmal mitten im Alltag durch offensichtlich verschlossene Türen. Und da steht er. Und er kommt hinein. Und er sagt uns, was er den Jüngern schon damals gesagt hat: Friede mit euch. Er spricht also jetzt erstmal nicht über die Probleme, die die Jünger hier hatten, die sicherlich reichlich waren. Er feuert sie auch nicht an wie so ein Motivationstrainer. Was seid ihr für ein verängstigter Haufen? Steht auf, habt mehr Mut, ihr müsst durchhalten. Er wünscht ihnen einfach Frieden. Es ist der Frieden, den es in der Nähe Gottes gibt. Und ich weiß nicht, wann und wo du das letzte Mal erlebt hast. Vielleicht in einer Situation des inneren Sturms, dass so ein Frieden in dein Leben hineinkam. Eigentlich der Situation gar nicht angemessen oder deinen Gefühlen. Auf einmal war es da. Gibt es Orte und Zeiten, wo du sowas besonders häufig erlebst? Was hilft dir dabei? Ist es vielleicht im Gottesdienst oder ist es beim Abendmahl, dass du so einen Frieden spürst? Dann geh hin oder schalte dich rein. Schließ dich nicht mutwillig aus diesem Erfahrungsraum aus, wenn er diesen Frieden in dir stärken kann. Vielleicht spürst du es auch im Alltag, wenn so alles um dich herum tobt und auf einmal atmest du durch und dieser Friede ist da. Vielleicht auch, wenn es um dich still wird. Es kann natürlich auch sein, dass du das schon lange vermisst. Dass du schon lange sagst: Jesus, wo bist du? Ich möchte, dass du in meine Situation kommst. Dann lade ihn neu ein dazu. Er lässt sich einladen. Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Es ist ja auch unsere Sehnsucht, dass er sich immer wieder zeigt in unserem Leben. Diese Geschichte kann man wie eine Verheißung lesen, dass er das auch tut. Er will sich nicht verstecken, er kommt und dann entsteht Freude. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr, heißt es wörtlich. Wahrscheinlich sogar ohne Lächelübung vorher. Sie merken einfach, da ist er. Ich fürchte, wir versuchen die Weihnachtsfreude in uns manchmal ein bisschen künstlich zu erzeugen. Ist auch nichts Grundsätzliches falsch dagegen, wenn man singt, wenn man bestimmte Rituale sucht, wenn man in gewissen Gerüchen die Kindheit nochmal aufleben lässt. Weihnachten ist ja die Zeit der Regression. Ja, irgendwie kriegen wir Kontakt zu unserem inneren Kind, würden Therapeuten vielleicht sagen. Andere würden sagen, wollen wir wieder Kinder werden. Das Frohmachende ist, dass dieser Jesus wirklich der Retter ist. Das ist ja der Grund der Freude. Und ich wünsche dir, dass das bei dir zündet. Dann wird Weihnachten auch so richtig fröhlich. Egal in welchen Umständen. Und dann fällt natürlich auch auf, dass Jesus seine Jünger sendet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das verbindet er direkt mit dem Friedensgruß, ja, den er nochmal wiederholt. Wenn er sie sendet, wenn sich seine Jünger auf den Weg machen, dann wird sein Friede mit ihnen sein. Also das ist auch ein Weg, den Frieden Gottes zu erleben, sich auf diesen Weg zu machen. Und der Heilige Geist erfüllt. Jesus haucht seine Jünger an. Er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das ist ein tief symbolischer Vorgang. Anhauchen kann man sich in diesen Tagen gar nicht vorstellen. Ja? Aber das ist ja hier ein tief symbolischer Vorgang. Und es gibt eine biblische Parallele vor allem dazu. Und zwar aus der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Da heißt es, da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist also eine Beatmung als Sinnbild dafür, dass Gott Menschen zum Leben erweckt. Wir können ja heute vieles leisten, auch durch Technik, durch gute Medizin. Wir können Leben schützen. Und wir sind froh über diese Beatmungsmaschinen, die das Leben von so vielen Menschen schon haben retten können. Aber den Lebensodem, den Lebensatem einhauchen, das ist was anderes. Das kann eben nur Gott. Und die Jünger erleben genau das, dass sie belebt werden, neues Leben kriegen durch das Einhauchen des Heiligen Geistes, dass der sie erfüllt. Der kam halt nicht erst zu Pfingsten, wie manche irrtümlich meinen. Er ist ja schon immer am Werk und das hat spürbare Auswirkungen. Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die verstehen auf einmal die Bibel in ihrer Bedeutung für ihr Leben viel tiefer. Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, sehen Jesus in anderem Licht. Ja, sie sehen ihn im Licht der Herrlichkeit. Und gleichzeitig erleben sie ihn nah. Sie erleben seine Führung, sie erleben Gottes Stimme. Manche nennen das das Flüstern des Heiligen Geistes. Ruf doch mal deine Eltern an. Geh doch mal darüber. Vorsicht jetzt. Der Heilige Geist kann auch unsere Gefühlslage verändern. Wir leben ja in einer Kultur, die sehr verkopft ist. Auch mir ist ja allzu viel Emotionalität nicht so ganz geheuer. Ich hätte es am liebsten, ganz ehrlich gesagt, wenn Jesus hier in aller Ruhe erklärt hätte, ihr empfangt jetzt den Heiligen Geist und der wird euch alles lehren, was ihr wissen müsst. Was wunderbare Worte, ja, lehren und wissen, das finde ich toll. Aber Jesus haucht seine Jünger an und das ist sinnlich spürbar. Das ist mehr Gefühl als Erklärung. Der Heilige Geist, der sie dann erfüllt, wird sie nicht irgendwas zu irgendetwas antreiben, was sie nicht wollen. Er wird sie nicht manipulieren. Überall, wo manipuliert wird, wo dieser Versuch auch im Namen des Heiligen Geistes gemacht wird, treibt es den Heiligen Geist aus. Leider wird das Thema Heiliger Geist ja auch von Christen vereinnahmt, die Geist sagen und Herrschaft über andere meinen. Oder Leute, die ganz genau zu wissen scheinen, was man tun muss und was man erleben muss und was dann passiert und welche Manifestationen des Heiligen Geistes, so heißt es dann, denn nun geschehen müssen. Aber der Heilige Geist, ihr Lieben, der lässt sich doch nicht einspannen, doch nicht von uns, weil er ist ja längst engagiert, und zwar von Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Wenn wir ihn allerdings skeptisch betrachten, weil es auch solchen Missbrauch gibt, berauben wir uns einer tiefen Kraftquelle. Wir berauben uns eines großen Geschenkes von Gott, weil wir sagen, sieh mal hier, da wird das Geschenk missbraucht. Gottes Geist und seine Wirksamkeit sind aber wunderschöne Geschenke, über die wir uns einfach nur freuen können. Wir kriegen ja so viele Geschenke zu Weihnachten, ja, über manche freuen wir uns, manche sind so Stehrümchen oder wir wissen nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Dieses Geschenk sollten wir auf jeden Fall annehmen. Ich möchte kein verkopfter, gefühlsamputierter, kraftloser Christ sein. Ich habe keine Angst vor dem Wirken des Geistes Gottes, weil er es gut mit mir meint und weil er mich im Kern versteht. Gott will dich und mich als Persönlichkeit formen, nicht verbiegen, formen und stärker die Kontrolle über mein Leben erhalten und sie mir gleichzeitig wieder zurückgeben. Es ist Jesus, der uns das anbietet, empfangt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist bevollmächtigt uns. Das ist ein letztes aus dem Text für heute. Offensichtlich hat diese Gabe des Heiligen Geistes etwas mit Vollmacht zu tun. Gemeint ist hier nicht, ich kann etwas tun. Gemeint ist hier, ich kann etwas tun, auch wenn es eigentlich meine Kraft übersteigt, weil Gott durch mich wirkt. Hier geht es speziell um das Freisprechen von Sünde. Das kann ja kein Mensch aus eigener Machtvollkommenheit. Das geht nur, wenn Gott dahinter steht und vergibt. Vollmacht ist also verliehene Kraft. Sie setzt Menschen frei, sie setzt sie in Bewegung. Vollmacht ist Ausdruck der Freiheit, eine Freiheit, die durchhält. Und jetzt muss ich an verschiedene Leute in der Bibel denken, etwa an Paulus. Er war ja den größten Strapazen ausgesetzt, er ist gefoltert worden, es gab mehrere Mordanschläge auf ihn, er hat sein Leben eingesetzt, um das Evangelium zu den Menschen zu tragen. Und schlimmer noch als das alles war, dass gerade Christen, Leute, zu denen mit denen er sich tief verbunden gefühlt hatte, versuchten, ihm ein Bein zu stellen. Das ist vielleicht die schlimmste Kränkung in seinem Leben. Aber Paulus hält durch. Und das ist Vollmacht, verbunden mit Freimut, mit Zuversicht, mit Demut und Nachfolge. Die Propheten des Alten Testamentes waren so vollmächtige Leute. Diese Vollmacht zur Ausdauer brauchen wir als Gemeinde ganz dringend, dass wir nämlich nicht müde werden, frei und zuversichtlich sind, dass wir demütig bleiben, auch wenn die Verhältnisse widrig sind, auch wenn uns Mitchristen manchmal schwer enttäuschen. Ich glaube, gegen manche Müdigkeit können wir etwas tun, indem wir uns mal ordentlich ausschlafen. Aber geistliche Energie oder Müdigkeit, das ist eine Frage an die Vollmacht. Geistliche Müdigkeit entsteht, wenn wir alles aus eigener Kraft schaffen. Irgendwie der Akku dann irgendwann erschöpft ist. Dann sagen wir brauchen eine Auszeit. Aber diese Auszeit, merken wir irgendwann, bringt gar keine Erholung. Denn bei dieser Müdigkeit geht es um das Fehlen von Vollmacht. Und deshalb, vielleicht deshalb, kommen manche Mitarbeitende, die sich eine Auszeit nehmen, nie wieder zurück, weil ihnen nicht einfach eine Pause fehlt, sondern Vollmacht. Sie müssten sich neu füllen lassen von Gott, damit dieses Feuer wieder brennt. Vollmacht macht müde Christinnen munter. Vollmacht ist Gottes Schutz gegen das Ausbrennen seiner Leute, denn letztlich ist er es ja selber, der handelt. Vollmacht unterscheidet müde, traurige Gestalten von solchen, die immer wieder Kraft schöpfen, die zuversichtlich sind und immer wieder auch Freude ausstrahlen. Diese Vollmacht können wir als Einzelne und als Gemeinde erbitten, wir können sie erwarten und dann werden hier Wunder geschehen. Hier geht es speziell um das Wunder der Sündenvergebung. Das scheint für Jesus ja noch schwieriger und tiefer zu sein, als irgendwelche Wunder zu tun. Im Mittelpunkt von Jesu Interesse standen ja nicht Wunderzeichen und Heilungen, sondern die Vergebung der Sünden, die Versöhnung mit Gott. Und dazu brauchte und hatte er die Vollmacht von Gott. Und dann hat er diese Vollmacht auch gebraucht, um Menschen gesund zu machen und durch Wunder Glauben zu provozieren. Wir können Jesus um diese Vollmacht bitten, die sein Geist verleiht. Und wir können diese Vollmacht leben. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, feiern dann auch anders Weihnachten. in einer Tiefe, die unabhängig ist von jedem Lockdown. Denn Jesus sagt auch zu uns, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und empfangt den Heiligen Geist.